Ja, das tut mir leid, dass ich jetzt hier mal wieder unterbrechen muss. Wir haben hier diese spannenden Diskussionen. Aber nach anderthalb langen Tagen wollen wir hier noch mal ein bisschen miteinander sprechen. Und danach kommen noch mal die Session Chairs vorne hier auf die Bühne. Die Künstlerinnen sind schon alle weg, aber die Moderatoren und Moderatorinnen sind noch da und das Publikum hat dann noch mal die Möglichkeit, Fragen zu den Panels zu stellen. Famed besteht aus zwei Leuten. Einer von ihnen kann hier sein. Weil er erkältet ist und seine Erkältung ist noch heftiger als meine. Er hat zu viel Auftritte, Open Air gehabt und die andere Hälfte ist aber da. Sebastian Kretschmer. Und für ihn ist es ein bisschen ungewohnt, die andere Seite zu ersetzen, denn wenn man mit den beiden spricht, dann ist es eigentlich immer so, als spricht man mit einem Entity eben. Und jetzt haben wir hier diesen leeren Stuhl zwischen uns. Famed. Das ist nicht wirklich ready-made. Was sie machen, ist mit Ready-Mades arbeiten, aber sie machen auch eine ganze Menge andere Sachen im Bereich Public Art, Civic Art, Installationen. Sie arbeiten mit Neon, mit Video und eben diese exzessiven Performances im öffentlichen Raum, die Stimmen kosten. Das heißt, sie haben als Künstler einen Konzeptansatz, konzentrieren sich nicht auf ein einzelnes Medium und setzen sich in ihren Produktionen auch immer wieder mit der Ready-Made-Strategie auseinander, ohne dass sie den Begriff selbst verwenden. Das gilt übrigens ja auch für viele der anderen Künstler und Künstlerinnen, die hier waren. Der Begriff Ready-Made taucht bei ihnen eigentlich gar nicht auf, obwohl das, was sie machen, mit Ready-Made zu tun hat. Als ich zum ersten Mal ein bestimmtes Werk gesehen habe von Fame 2013, faszinierte mich das ganz besonders und wir haben beschlossen, das hier im HKW zu reinstallieren. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von Ihnen das bemerkt hat. Sie haben es sicherlich alle gesehen, manche haben es vielleicht sogar benutzt. Und jetzt ist der Moment, Ihnen dieses Undercover Ready-Made zu präsentieren, das Sie von Anfang an bei diesem Symposium haben. Auf dem Flyer gibt es übrigens einen kleinen Hinweis auf das Ready-Made, was wir hier präsentieren. Das ist unsere Einführung. Und hat das jemand gesehen? Ja, sagt die Dolmetscherin, ich habe es gesehen. Sie haben das gesehen im Gebäude. Warwork Number 9 ist der offizielle Titel und hier sehen wir die Installation, die erste Installation in Berlin dieses Werks. Es wurde gezeigt im L40 in der Nähe der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Platz. Das ist ein Zigarettenautomat. Da sind noch Zigaretten drin, die können Sie kaufen. Auf der anderen Seite ist auch noch ein Text an der Wand, den haben wir hier nicht angebracht. Nach dem L4D wurde das Werk auch noch in Bremerhaven gezeigt. Das war 4 Monate lang im L4D, das ist eine recht lange Zeit, das ist der normale Rhythmus, in dem dort neue Ausstellungen gehängt werden. Es war ein Projekt, was sich auf der oberen Etage befand. Man musste klingeln, um dann ins Haus zu kommen. Und dann stieg man in den Fahrstuhl, um rauf in die Ausstellung zu fahren. Und auf dem Weg zur Ausstellung würde man an diesem Werk vorbeigehen und man würde es sehen oder auch nicht, verstehen, dass es Teil der Ausstellung ist oder auch nicht. Für Raucher, ich bin nicht Raucher, aber für Raucher, gibt es vielleicht ein Indiz, dass etwas besonders ist an diesem Zigarettenautomat. 2 Sachen. Erstens, da gibt es nicht diese kartenbasierte Alterskontrolle, weil man ja erst ab 18 Zigaretten kaufen darf, offiziell. Hier an diesem Automat kann man sie auch schon ziehen, wenn man 12 ist. Das ist in Deutschland nicht mehr erlaubt. Und dann ist es der Preis, 3 Euro pro Päckchen. Aktuell sind es eher 7, 6 oder 7. Wie kommt's? Die Zigaretten in diesem Zigarettenautomat sind Schmuggelware. Das heißt, sie haben keine deutsche Steuermarke. Und insofern können wir die zum Einkaufspreis verkaufen. Und Sie können also hier billige Zigaretten kaufen. Wir befinden uns also in einer rechtlichen Grauzone. Es ist nicht wirklich öffentlich, draußen auf der Straße wäre es vielleicht schwierig, aber es ist auch nicht im White Cube installiert, wo es ganz klar ein Kunstwerk wäre, sondern es ist in der Grauzone der Sichtbarkeit und der Legalität, denke ich. Ich nenne das eine semi-öffentliche Intervention. Ja. In Ihrer Einführung sagten Sie ja, dass dieses Werk Teil einer Ausstellung war im L4D am Rosa-Luxemburg-Platz, was nicht ganz stimmt, denn das L4D lädt 4-mal im Jahr oder 3-mal im Jahr Künstler, Künstlerinnen ein, etwas Ortsspezifisches auch im Eingangsbereich der Galerie zu realisieren. Und dieser Zigarettenautomat heißt Wandwerk, Wallwork, und deswegen trägt das Werk auch den Titel Wallwork Number 9. Wir überlegten, was man tun könnte, wenn man eine solche Einladung bekommt. Da macht man sich ja Gedanken und dann haben wir das geschaffen. Ja. Das ist für mich auch eine wichtige Information, denn ich war nur in der Ausstellung oben und ich muss sagen, ich habe dieses Werk nicht gesehen. Und dann wurde mir oben im Büro gesagt, also in der Ausstellung im Büro gesagt, wenn Sie runtergehen, da gibt es ja noch das Werk an der Wand. 4 Monate, was ist geschehen in der Zeit? Das ist ja eine lange Zeit für eine Ausstellung. Da passiert natürlich eine Menge. Am Anfang war es tatsächlich so, dass die Leute das nicht bemerkten. Also ich meine, sie sahen es, weil sie es wussten. Auch draußen an der Scheibe stand ja Wallwork Number 9. Aber keiner wusste genau, was man machen sollte, bis dann jemand hinging und 3 Euro reinschmiss und feststellte, dass er für 13 Euro Zigaretten kaufen kann. Und das war dann etwas, was wie ein Dominoeffekt funktionierte nach der Eröffnung, war die Maschine, der Automat relativ leer. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ich meine, was passiert, wenn ein Automat leer ist? Wir haben das Non-Profit Sub-Economic Circle genannt, einen wohltätigen subökonomischen Zyklus. Ich meine, gut, man muss immer irgendeinen Namen finden. Wir haben das installiert. Es ist Kunst und wir haben versucht, dann die Zigaretten zu finden. Und wir haben das zum ersten Mal gezeigt in Berlin. Ich sage nachher noch was über den anderen Ausstellungsort, der war wirklich ganz anders. Und wir haben dann versucht, diese Zigaretten in Berlin zu finden, diese illegalen Zigaretten oder Leute, die die verkaufen. Und das war wirklich eine spannende Erfahrung, denn wenn Künstler versuchen, illegale Zigaretten zu kaufen, dann kann sich das als ausgesprochen schwierig erweisen. Du triffst dann Leute, die verkaufen was, aber wenn sie zum Beispiel realisieren, dass du mehr willst als das, was sonst gefordert wird, wenn du zum Beispiel sagst, du willst mehr als 100 Schachteln oder eine bestimmte Marke, dann werden sie misstrauisch und dann denken sie, du bist ein Zivi oder was. Also es war wirklich eine interessante Erfahrung. Es gab eine ganze Menge Wandwerke und interessante Sachen. Aber wie schon gesagt, der Eingangsbereich der Galerie war im Grunde eher wie der Showroom in einem Laden. Man sieht das auch von der Straße aus, dass da drinnen was irgendwie los ist. Und wir wollten eigentlich Leute in diesen halböffentlichen Raum locken. Wir wollten nicht nur, dass sie draußen stehen und reinschauen, sondern sie sollten interagieren. Also der Automat war voll am Anfang und dann leer nach 4 Monaten. Ja, genau. Das wollte ich eigentlich sagen. Wir haben diesen Zirkel geschaffen, über den ich gesprochen habe. Wir haben am Ende ein paar Zigarettenhändler gefunden, die uns was verkauft haben. Also das mal vorab. Und wir haben es dann der Institution gegeben. Wir haben dann die Händler mit der Institution in Verbindung gebracht und die Institution musste sich um den Zigarettenautomat kümmern. Also die Institution musste dann die illegalen Zigaretten verkaufen, ja. Ja, anfangs sagten alle, coole Sache, aber als wir dann sagten, gut, okay, wenn der dann leer ist, dann müssen sie wieder neue kaufen und den füllen, waren sie ein bisschen skeptisch. Aber es hat ganz gut geklappt. Und sie sagten ja auch, 4 Monate ist eine lange Zeit. Ja, die Leute haben nachher sogar geklingelt, um reinzugehen. Also auch die Bewohner des Hauses waren dann ein bisschen stärker Teil des Kunstwerks, als sie wollten. Ja, und auch all diese Lieferanten und so, die stoppten auch, ja, DHL und so. Ja. Die Leute vom Kunstverein sagten nachher zu uns, dass der DHL-Bote zum Beispiel klingelte und sagte, wo hängt der Automat? Sie haben mir erzählt, dass es historische Referenzen gibt, die Teil ihres konzeptionellen Rahmens sind für diese Automaten. Und sie sagten, dass in diesem Teil Berlins, dem sogenannten Scheunenviertel, es Ende des 19. Jahrhunderts viele Familienbetriebe gab. Also Einwanderer aus Osteuropa hatten dort kleine Zigarettenfabriken. Ja. Lars sprach gestern ja etwas Ähnliches an. Ich meine, wir reden hier von einer Zeit, in der Zigaretten vorfabriziert werden, Handarbeit, ist hier die Methode der Wahl. Das ist natürlich keine große Kapitalisierung. Ja. Wir haben uns näher mit dem Scheunenviertel befasst, weil es dort eine Reihe von Studienprojekten gab. Und wir fanden das ganz interessant, dass da Leute eine Art Familienbetrieb aufmachten und Zigaretten rollten und die verkauften. Und das ist so ein bisschen vergleichbar mit der Situation der Vietnamesen 1990. Ja, erklären Sie das doch mal. Die Vietnamesen gehörten zu den Gruppen, die Anfang der 90er Jahre überlebten durch Zigarettenhandel, illegalen. Das hat natürlich auch mit der spezifischen Situation zu tun, dem Ende der DDR. Ja. Sie hatten keine Arbeitserlaubnis mehr. Ja. Arbeitsstatus war einfach nicht mehr, oder ihr Status überhaupt war nicht mehr so richtig klar. Ja, es gab halt diese Gastarbeiter, die plötzlich keinen Rechtsstatus mehr hatten in dieser neuen BRD. Und keiner hatte sich darüber Gedanken gemacht, was getan werden könnte. Ja, wobei das nicht der Grund ist, warum wir dieses Werk gemacht haben. Ja, ich glaube, wir sind damit fast durch. Es gibt noch ein weiteres Beispiel, das auch in Inkes Beitrag genannt wurde, Bitnik. Random Darknet Chopper. Das ist eigentlich ganz interessant. Darknet war das, ja. Das war vermutlich nicht das Hauptmotiv, warum es hier zu einer Intervention der Polizei gab. Aber wenn man hier einfach nur einen kleinen Schritt weiter geht und auch die Kontroverse sucht und auch Rechtsfragen aufgreift und sich entscheidet, und dann auch fragt, wer entscheidet denn, ob es noch Kunst ist oder nicht, und wer sieht es einfach als Zigarettenautomat, ist man mit anderen Dimensionen konfrontiert. Oder wollen Sie noch etwas zu diesem Werk sagen? Ja, wir haben das auch in Bremerhaven gezeigt. Und ich wollte nur noch mal kurz sagen, wie wir da die Zigaretten organisiert haben, und da war es wesentlich leichter. Da gibt es einen Hafen und da finden Sie alles, alles ohne Probleme. Ja, in Bremerhaven war das auch eine richtige Institution. Es war der Kunstverein, wo die Ausstellung gezeigt wurde. Aber auch da stellte sich natürlich die Frage, können wir das machen? Aber am Ende haben sie es dann doch gemacht. Und ich danke jetzt auch hier dem HKW, dass sie das gemacht haben. Ja, applaudieren wir dem HKW an dieser Stelle.
I won't go into details, but a Kunstverein is a relatively flexible unity, and this is a Bund.
Also der Kunstverein ist eine relativ flexible Einheit, und ich meine, da gehe ich jetzt nicht aufs Detail ein, die Diskussion, ob man das so machen kann oder nicht. Aber ich muss sagen, das war nicht einfach, das so zu arrangieren. Naja, jetzt wollen wir nur mal kurz zeigen, dass das nicht das einzige Werk, das mit gefundenen Objekten funktioniert, ist. Und das ist eine spezielle Rekonfiguration Nummer 11. Famed hat immer diese seriellen Nummern. Und das wurde in Leipzig installiert, in der Spinnerei im Jahr 2010, also 3 Jahre vorher, vor dem Zigarettenautomaten. Und die Spinnerei in Leipzig ist ein ehemaliges Textilfertigungsunternehmen, das größte da in Ostdeutschland. Die meisten sind ja zusammengebrochen nach der Wiedervereinigung. Die haben ja nur an Osteuropa verkauft. Und mit der Einführung der D-Mark verschwanden diese Märkte, diese Absatzmärkte praktisch für diese ostdeutschen Unternehmen. Und dann war es ganz einfach nur ein riesiges Fabrikgelände, einige Jahre lang stand leer. Im Laufe der Zeit zogen dann Ateliers ein, Galerien, und jetzt ist es so wie der Hotspot der Galerieszene, Atelierszene, Kunstraum in Leipzig. Das heißt, es fand eine langsame Transformation statt vom Cotton to Culture, so heißt es im Logo, von der Baumwolle zur Kultur. Und das ist eine ganz interessante Situation. Ihr Atelier ist in diesem Gebiet, ja. Und die erste Solo-Ausstellung fand auch in diesem Gebäude, in einem dieser Gebäude in Leipzig statt, in einem der Gebäude, die jetzt Kunsträume beherbergen. Ja, das war nicht die erste Solo-Ausstellung, ja, die erste größere institutionelle. Was sieht man hier? Wir haben unsere Ateliertüre dort installiert, statt des Eingangs, des wirklichen Eingangs. Also wir haben das geschlossen und man gelangt in die Ausstellung durch diese winzige kleine Tür. Normalerweise war der Eingang sehr viel höher, größer. Ja, das sieht man hier noch umrissartig. Und das ist einfach nur eine normale Tür. Das ist eine Baumarkttüre. Wir sind umgezogen vor 3 Monaten in die Spinnerei und deswegen hatten wir ein winziges Atelier mit einer winzigen Tür. Und das ist in der Ausstellung. So sieht's aus. Das sieht man ganz gut auf der rechten Seite. Das ist die normale Tür, der normale Eingang. Und das ist unsere kleine Ateliertüre, die ist jetzt der Eingang geworden. Und für uns ist es mehr wie eine Bühnentür, wenn man reinkommt. Wir haben das Ganze schwarz darum angemalt. Das ist so, als würde man eine Bühne betreten, wenn man in diese Ausstellung geht. Dieser Beitrag oder diese Rekonfiguration, wie du es nennst, enthält die Möglichkeit, nicht gesehen zu werden. Er öffnet die Möglichkeit, nicht gesehen zu werden. Die Leute können sich in die Ausstellung begeben, aus der Ausstellung begeben, ohne zu verstehen, dass die Türe, durch die sie die Ausstellung betreten, mit zur Ausstellung gehört. Sie haben das nicht speziell etikettiert oder, ja, das war sicherlich hier im Grundriss, aber das Publikum war neugierig, insbesondere Leute, die den Raum nicht kennen und irgendwie reinkommen wollen, und dann die den Raum nicht kannten, wenn sie durch diese Türe gingen, dann war es wirklich ein riesiger Raum, der sich eröffnete, und die haben sich dann gewundert, also als sie sich umgedreht haben, dann dachten so, ja, so eine kleine Türe in so einem großen Raum, und man hat irgendwie das Gefühl, dass die Türe da nicht am richtigen Ort ist, nicht die normale Tür ist, nicht den Größenordnungen in dieser riesigen Fabrik gerecht wird. Das konnte man auch ganz leicht übersehen, genauso leicht, wie man den Zigarettenautomaten übersehen konnte. Und das bringt mich jetzt zu einer kleinen Anekdote aus der Geschichte von Duchamp. Der erste Test, Duchamp untersuchte, Readymades auszustellen im Jahr 1916, fiel der Öffentlichkeit und der Presse erstmal überhaupt nicht auf. Es ist mittlerweile so sehr Teil der Geschichte geworden, sodass Duchamp sich noch nicht mal mehr dran, angeblich nicht mehr dran erinnern konnte, welche Exponate er ausstellte. Und für ihn war es ein Test. Also man konnte Kunstwerke machen, die keine Kunstwerke sind, weil niemand sie wahrnimmt. Und dann der zweite Schritt war erst The Fountain, das ja der das Zentrum unserer Diskussion ist. Das wurde auf die Bühne gerückt durch die Fotos von Stieglitz und jetzt der Jahrhunderttag, also das Jahrhundert-Anniversary oder der Jahrestag wird hier im Zusammenhang mit Fountain begangen. Aber 2016 da war der wirkliche Knackpunkt. Das sind Objekte, die repräsentiert sind und dadurch, dass sie nicht repräsentiert sind, die Bühne bereitet haben für die Ready-Mades. Und ich meine, auch die Tatsache, dass wir sie ausgelassen haben in unseren Diskussionen, das bezeichnet dafür, was 2016 stattfand. Denn diese Möglichkeit der Unsichtbarkeit ist nach wie vor noch möglich. Wir sind nun praktisch übersensibilisiert gegenüber allen Interventionen, Beiträgen von Künstlern in allen Situationen. Wir sind hochsensibilisiert durch Skulpturprojekte oder die von Münster oder Dokumente und sogar die flüchtigsten Spuren der Künstler noch zu entdecken, solange man sie irgendwo verzeichnet hat in der Karte. Aber sobald man keine Karte hat, sobald man das Ganze nicht etikettiert ist, übersehen wir sie einfach. Wir bemerken sie nicht. Und das finde ich auch ganz spannend, ein Kriterium dafür, warum das Ganze noch so frisch ist, so unverbraucht. Was ist denn da im Atelier passiert, als die Tür ausgestellt wurde? Es war keine Tür, es gab keine Tür. Die Tür war offen. Während der Ausstellungszeit war die Tür offen. Aber wie gesagt, wir sind umgezogen einige Monate davor und wir haben diese Ausstellung dort vorbereitet. Alles wurde aus dem Atelier direkt in die Ausstellung übertragen und das Atelier war ganz leer. Natürlich gab es ein paar Möbelstücke, ein kaputter Kühlschrank, irgendwelche überraschenden Besucher im Atelier. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ja, ich denke schon, in gewissem Maße, aber nicht sehr. Ja, wir haben da gearbeitet. Offene Tür. Ja, man konnte rein spazieren und schauen, wie sie arbeiten. Also das künstlerische Schaffen wird ausgestellt. Zwei weitere Arbeiten und dann sind wir durch. Das ist nicht betitelt und der Untertitel ist Eritrea. Nike Air, berühmte Turnschuhe und die wurden von Hand personalisiert. Man hat drei Streifen draufgemalt, wie bei Adidas. Also von individualisiert. Ist die Flagge, die Farben der Flagge von Eritrea. Und wir haben das erstmal in Italien ausgestellt und dann in Bremerhaven, wo diese Ausstellung stattfand. Und auf der einen Seite haben wir natürlich diese beiden ikonischen Marken und diese riesigen Marken. Und auf der anderen Seite war es natürlich auch eine Frage, der internationale Warenverkehr ohne Gefahren, ohne Risiken im Vergleich zu Menschen. 2013 kamen die meisten Migranten aus Eritrea. Und die Waren überschreiten Grenzen leichter als Menschen. Ja, natürlich. Deutscher Titel, letztes Stück, das können Sie da lesen. Du fragst zu früh, wir können dir nicht helfen. Kunstverein Braunschweig, auch das standortspezifisch. Kleiner Raum, und das sieht man auch hier auf dem Bild. Ein winziger kleiner weißer Würfel. Das ist ein performatives Ready-Made, so würde ich das bezeichnen. Sobald man in diesen Raum eintritt, sieht man, dass dieses Gerät einen Schlüssel, also den Schlüssel hatte, der normalerweise hinten reingesteckt wird. Also wenn man irgendwo auf der Kirmes darin rumfahren möchte, muss man bezahlen, ähnlich wie beim Zigarettenautomaten, muss vielleicht 3 Euro bezahlen, damit man mal rumfahren kann. Aber da gibt es dann Leute, die diese Geschäfte abwickeln und die haben diesen Schlüssel und die können die ganze Zeit damit rumfahren. Und damals war ich 12 und ich habe gedacht, eines Tages bin ich einer der Jungs mit diesem goldenen Schlüssel, die ständig in dem Scooter rumfahren können. Aber naja, Dieser Wunsch wird auf einmal wahr, wenn man diesen Raum betritt. Denn der Schlüssel steckt. Ja, wie bereits gesagt. Zu Beginn haben wir mehr darüber nachgedacht als Skulptur. Das sieht man jetzt nicht auf dem Beamer, aber wenn man reinkam, dann ging das Licht an, war das Licht an, ja, auf dem Scooter. Ja, es gab einen Initialmoment. Aber das Ganze war irgendwie unklar, so ähnlich wie bei dem Zigarettenautomaten. Man weiß nicht, darf ich damit rumfahren, darf ich nicht, darf man das nicht anfassen. Aber im Laufe der Zeit hat irgendjemand das mal ausprobiert. Er hat sogar einen Scooter ausprobiert. Und ich meine, wenn man sich reinsetzt, dann schießt das los. Und wie gesagt, das ist ein kleiner Raum. Und man konnte nicht manövrieren. Er hat das ausprobiert. Natürlich ist er gegen die Wand gefahren. Und er hat sich, das war ihm super peinlich, ist rausgegangen. Und er war sogar noch schockierter über die Kamera, die er da sieht. Aber die wurde nicht von uns installiert, sondern der Kunstverein hat sie installiert. Und ich habe gesagt, oh, das ist ja cool. Darf ich das Video haben? Und dann haben die gesagt, nee, die Kamera ist nur eine Attrappe. Und natürlich ist es ihm aufgefallen, nichts ist passiert, niemand hat ihm gesagt, oh oh. Und da ist das Eis gebrochen und natürlich hat das Publikum den Scooter immer intensiver ausprobiert und nach 30 Minuten oder auch nach 10 Minuten sah der Raum so aus, also gefühlte 30, in Wirklichkeit waren es nur 10 Minuten. Aber ich fand es ganz spannend, was sie gesagt haben. Das ist ein performatives Ready-Made. Darüber hätte ich nie so nachgedacht. Dieser Begriff wäre mir nie in den Sinn gekommen. Einerseits kann man es mit dem Zigarettenautomaten vergleichen. Es gibt dieses Moment der Interaktion, das verändert die Situation. Also vor und nach unserer Session wird das leer sein. Und hier ist die Intervention dramatischer oder aggressiver. Es geht nicht nur darum, dass man das konsumiert, sondern dass es auch Spaß macht, also Spaß. Und andererseits ist es irgendwo auch, also Institutionskritik ist mittlerweile so ein ernstes Geschäft geworden. Also nicht nur mittlerweile, ja, man kann das auch natürlich so als Statement auslegen. Wir haben versucht, mit unseren Arbeiten so viel Interpretationsraum wie möglich zu eröffnen. Ja, wie kommt man aus dem weißen Würfel raus? Irgendwie kann man diesem Kasten nie entringen, dieser weißen Box. Irgendwelche Fragen an Sebastian? Wenn dem nicht der Fall ist, dann wechseln wir nochmal. Vielen Dank, Sebastian.